Heute ist Montag, der 23.12. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir sprechen heute über den Anschlag in Magdeburg.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken.
Ihr Lieben, ein Tag bis Heiligabend, dann gehen die Feiertage los. Und mir fällt diese Folge ein ganz bisschen schwer. Aus zwei Gründen. Wir haben heute ein Thema, das nicht schön ist, und ein Thema, das sich gerade vor Weihnachten nicht gut anfühlt. Und zudem ist das die letzte Folge in diesem Jahr. Das heißt, wir sprechen jetzt über Magdeburg. Ich möchte vorweg sagen, dass unsere Gedanken bei den Opfern und den Angehörigen sind. In den ersten Minuten werden wir die Tat noch einmal aufarbeiten. Wem das zu viel ist, bitte spult ab jetzt zwei Minuten weiter. Und zum Schluss dieser Folge sprechen wir nochmal über etwas Schönes, über Weihnachten, über Geschenkideen, einfach, dass ich euch vielleicht auch mit einem guten Gefühl in diese Feiertage entlassen kann. Wir gehen rein. Es ist ungefähr 19 Uhr am 19.02., letzten Freitag, so wird es die Polizei später notieren. Da ist ein schwarzer BMW vor der Haltestelle Alter Markt von der Straße auf den Bürgersteig abgefahren. Es ist das Zentrum der Magdeburger Innenstadt. Hinter dem großen und schweren Fahrzeug liegt eine Kreuzung. Vor ihm liegt der Weihnachtsmarkt, das Auto beschleunigt. So beschreibt es der Spiegel. Das Auto fährt auf den Weihnachtsmarkt, erfasst Menschen. Zu den späteren Erkenntnissen gehört, dass dort auch die ersten Opfer bei sind. Er biegt ab. Hinter ihm liegen jetzt ein Kaufhaus und die Gleise der Straßenbahn. Die Gasse zum alten Markt, die ist schon eng und jetzt ist fast kein Durchkommen mehr. Es gibt Glühweinbuden, Bratwurststände, Holzkunst aus dem Erzgebirge. Der Weihnachtsmarkt ist natürlich voll. Es ist das Wochenende vor Weihnachten und es sind nur noch 4 Tage bis Heiligabend. Das Auto gibt wieder Gas, und in einem Video, das auch kurz nach der Tat online kursiert, da sieht man die Szene von schräg oben. Vermutlich stammt es von einer Überwachungskamera. Das Auto rast die ganze Gasse des Weihnachtsmarkts entlang, ungebremst, schaukelt, beschleunigt. Der Fahrer pflügt durch die Besucher des Marktes und die fallen reihenweise um. Am äußersten Rand des Bildausschnittes von diesem Video sieht man, wie das Auto vor dem Magdeburger Rathaus noch einmal rechts abbiegt in die nächste Gasse. Und der MDR sagt später, dass der Täter rund 400 Meter über den Weihnachtsmarkt gefahren ist. Dabei hat er den Flucht- und Rettungsweg ausgenutzt. Denn die Frage, die kam ja oft, die gestellt worden ist, wie konnte er überhaupt auf diesen Weihnachtsmarkt fahren? Das kennt ihr auch, überall sind diese Betonpfeiler aufgestellt, aber natürlich gibt es Flucht- und Rettungswege, und genau die hat der Täter hier ausgenutzt. Ein Bereitschaftspolizist, der am Freitagabend Dienst auf dem Weihnachtsmarkt hatte, verfolgt den Angreifer zu Fuß über den gesamten Weihnachtsmarkt. Die Verfolgung wird er so schnell nicht vergessen, sagt er, obwohl er Gewalt kennt und auch erst vor ein paar Tagen eine Schulung zu Amoklagen hatte. Zitat, aber auf sowas war ich nicht vorbereitet. Wir sind über die Toten rüber und auch an schwerstverletzten Menschen vorbei. Da waren auch Kinder dabei, vielleicht 3 Jahre alt. Ja, eine ganze Gasse, und das kennen wir aus jeder Stadt, schöne Weihnachtsmarktbuden, alles ist voll. In Magdeburg hat sich das zu einem Trümmerfeld verwandelt. Der Polizist weiter auf Verfolgung. Der Fahrer hat zu diesem Zeitpunkt mit seinem Auto bereits den Weihnachtsmarkt verlassen. Hinter den letzten Gassen biegt er dann erneut ab, fährt auf die Ernst-Reuter-Allee. Das ist eine 6-spurige, wirklich große Straße, und stoppt dann an der nächsten Straßenbahnhaltestelle. Und dann ist auf Videos zu sehen, wie das Auto aussieht. Die gesamte Front ist eingedrückt und zerstört. Die Fenster sind auch eingedrückt. Er ist eigentlich, kann man sagen, in einem kompletten U einmal über den Weihnachtsmarkt gefahren. Es ist ein Leihwagen, Münchner Nummernschild. Der Mann steigt dann aus, die Polizisten brüllen ihn an, vorgehaltene Waffe, und schreien hinlegen. Der Mann hebt dann beide Arme, guckt die Beamten an und folgt dann diesen Anweisungen. Und er legt sich auf die Straße und wird von zahlreichen Polizistinnen umringt, die ihn dann festnehmen. 5 Menschen sind gestorben, 4 Frauen und ein Kind. Am Samstagvormittag spricht Ministerpräsident Rainer Haselhoff von der CDU von mehr als 200 Verletzten. Und auf der Internetseite des Weihnachtsmarkts stehen noch 2 Sätze, Zitat, wir sind in tiefer Trauer und mit unseren Herzen und Gedanken bei den Opfern, Angehörigen und Helfern. Der Weihnachtsmarkt und die Lichterwelt 2024, 2025 sind beendet. Okay, wir atmen einmal kurz durch und schauen uns an, was über den Täter bekannt ist. Taleb A. ist 50 Jahre alt und kommt aus einer saudi-arabischen Großstadt, die Hufuf heißt. Er lebt nach Erkenntnissen der Behörden seit fast 18 Jahren schon in Deutschland. Im März 2006 reist er in die Bundesrepublik ein mit Reisepass und einem Visum und hat dann hier sein Medizinstudium und eine Facharztausbildung begonnen. Er ist dann Facharzt für Psychiatrie geworden und seit ein paar Jahren im Salzlandkreis in der Nähe von Magdeburg hat er auch gearbeitet in einer solchen Klinik. Der Arbeitgeber des Mannes hat auch bestätigt, dass der Arzt da seit 2020 im Maßregelvollzug gearbeitet hat und seit Oktober im Urlaub sowie immer wieder krankgeschrieben war. 2016 hat er einen Asylantrag gestellt, möglicherweise, weil er sonst das Land hätte verlassen müssen. Es gab eine Drohneverfolgung in Saudi-Arabien, so sagt er auf jeden Fall, gegenüber dem BAMF nach Spiegelinformation. Und es gab wohl auch einen Vorfall in der Botschaft von Saudi-Arabien in Berlin. Dort habe er 2013 den Kulturattaché getroffen, der gesagt habe, er werde in seinem Heimatland hingerichtet, falls er zurückkehre. Und daraufhin hat Talib Adan Asyl nach Artikel 16a Grundgesetz den höchsten Schutzstatus bekommen. Bereits Ende der 1990er hat er sich vom Islam losgesagt, sich als Atheist bezeichnet und auch den Islam scharf kritisiert. Der Mann hat selbst über sich gesagt, dass er Flüchtlingsaktivist sei in der Öffentlichkeit, und 2019 hat er der Frankfurter Rundschau auch mit diesem Titel ein Interview gegeben. Er wollte Frauen helfen, so sagt er selber, aus dem unterdrückerischen Land zu fliehen. Er hat sich selbst als Linker gesehen und seit Jahren ist er dann auch immer mehr nach rechts außen, ja, irgendwie abgeglitten ins rechtsextreme Spektrum rein. Seine Gründe dafür: er meint, es gibt eine angebliche Islamisierung Deutschlands, und er kritisierte dafür in den sozialen Medien deutsche Politik und Behörden, und er hat mehrfach angekündigt, dass er Rache nehmen wird. Er soll auch Behörden mit einer Vielzahl von Mails und Briefen beschäftigt haben. Laut Spiegelrecherchen sieht man damit eigentlich ein Bild eines Mannes, der sich irgendwie verfolgt gefühlt hat, nicht gehört und auch eine Islamisierung Deutschlands gefürchtet hat und auch der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel den Tod gewünscht hat, weil sie, Zitat, falsche Flüchtlinge ins Land gelassen habe. Es gibt ganz, ganz viele Äußerungen von ihm, die man einsehen kann. Er war sehr, sehr bekannt auf X, war da sehr, sehr viel aktiv. Und man findet dort auch ganz viele explizite Gewaltandrohungen, aber er wurde nicht als Gefährder eingestuft, auch nicht als Extremist. Bei der Polizei sollen sich allerdings nach Informationen von WDR, NDR und SZ mehrfach Menschen wegen dieser Gewaltandrohung gemeldet haben, auch in Magdeburg. Und auf einer Pressekonferenz am Samstagnachmittag erklärte der Direktor der Polizei Magdeburg, in der Vergangenheit sei eine Strafanzeige gegen den Tatverdächtigen aufgenommen worden. Es sei beabsichtigt gewesen, eine Gefährderansprache vorzunehmen. Ja, dazu ist es nicht gekommen und ist es Gegenstand der Ermittlungen, warum es dazu nicht gekommen ist. Und auch das Bundesamt für Migration hat im Spätsommer letzten Jahres einen Hinweis über seine Social-Media-Kanäle zu der mutmaßlich für den Anschlag verantwortlichen Person erhalten. Dieser, so erklärt es die Sprecherin auf Anfrage, sei wie jeder andere dieser ganz vielen Hinweise auch ernst genommen worden. Am 4. September 2013 ist er auch verurteilt worden vom Amtsgericht Rostock zu einer Strafe von 90 Tagessätzen wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Talib A. war also auch vorher kein unbeschriebenes weißes Blatt, und es war wohl auch so, nach Spiegelinformationen wieder, dass der saudi-arabische Geheimdienst 2023 und auch 2024 drei Hinweise an den Bundesnachrichtendienst übermittelt hat. Und dabei ging es um Tweets, die er geschrieben hat, und dass Deutschland einen Preis zahlen solle im Umgang mit den saudi-arabischen Flüchtlingen, dass es eine Warnung gab. Ja, aber auch dort wurde keine konkrete Bedrohung gesehen, die von ihm ausgegangen ist. WDR, NDR und SZ, die haben auch mit zwei saudischen Oppositionellen in Deutschland und Großbritannien sprechen können, die den mutmaßlichen Täter persönlich kannten, und diese beschreiben ihn als isoliert und aggressiv. Einer dieser Bekannten berichtet zum Beispiel, dass der mutmaßliche Täter ihm auch mindestens einmal berichtet habe, dass er die AfD unterstützen würde. Und sein Gesprächspartner, also ist dieser britische Aktivist, der berichtet auch, dass er überzeugt gewesen sei von Politikern, die sich weit rechts außen verorten. Ja, und das kann man auch im Netz wiederfinden. Und er äußerte mehrfach, dass er die Politik der AfD unterstütze. Das kann man auf X nachlesen. Ja, und da steht sowas zum Beispiel: wer sonst außer der AfD bekämpfe den Islam in Deutschland? Ja, einige seiner Posts aus jüngster Zeit erwecken so ein bisschen eben den Eindruck, dass er sich vom Deutschen stark verfolgt fühle, sonst aber auch nicht gehört fühle. Und ja, aus AfD-Parteikreisen wird jetzt auch gesagt, dass er kein Parteimitglied gewesen sei und auch nicht gespendet hätte. Gegen ihn ist jetzt Haftbefehl erlassen worden und er ist in Untersuchungshaft. Und das alles wegen des Versuchs des fünffachen Mordes, mehrfach versuchten Mordes und mehrfacher gefährlicher Körperverletzung. Ja, jetzt können wir uns natürlich noch fragen, wie die Politik darauf reagiert hat. Bundeskanzler Olaf Scholz und Ministerpräsident Rainer Haseloff, die waren beide in Magdeburg am Samstag. Scholz sprach in einer Stellungnahme von einem furchtbaren Anschlag. Er hoffe, dass man als Land zusammenbleiben und nicht das Hass des Miteinanders bestimmen würde. Friedrich Merz schrieb auf X, die schreckliche Tat passe nicht in das bisher bekannte Muster. Er ergänzte, das verpflichtet uns Politiker, zunächst innezuhalten und erst auf der Basis gesicherter Erkenntnis zu beurteilen, was gestern geschehen ist. Ja, im Bundestag drängt die Union jetzt auch noch auf eine Sondersitzung des Innenausschusses, und das alles noch vor Silvester. Der Anschlag von Magdeburg werfe Fragen zur möglichen Warnung aus dem In- und Ausland auf. Das müsste aufgearbeitet werden, und diesen Respekt würde man den Todesopfern schulden. Dann wurde natürlich noch viel, und das habe ich bereits am Anfang gesagt, darüber diskutiert, wie sicher Weihnachtsmärkte bei uns sind. Aber das wurde auch verteidigt von Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang, die meint, wir können unsere Weihnachtsmärkte nicht einbetonieren. Man brauche Fluchtwege, man brauche Rettungswege. Und das ist natürlich etwas, das stimmt. Es werden wohl auch mehr Möglichkeiten genutzt, Taschen und Rucksäcke zu kontrollieren, Waffen- und Messerverbot auf den Weihnachtsmärkten durchzusetzen. Und es soll jetzt auch mehr hohe Polizeipräsenz auf allen Weihnachtsmärkten geben. Ja, eine sehr interessante Frage, die mich auch viel an diesem Wochenende beschäftigt hat, war, was so alles von rechtsextremer Seite kam. Denn ich habe solche Sachen gelesen wie, es war nicht nur ein Täter, sondern fünf. Es soll eine deponierte Bombe gegeben haben, vermeintlich 34 Tote. Das sind alles Behauptungen, die man gefühlt 10 Minuten nach dem Anschlag in den sozialen Netzen lesen konnte. Und es ist natürlich alles falsch, aber diese Desinformation von rechter Seite gewinnt immer mehr an Fahrt und es ist ganz schwer, das dann wieder herauszufischen. Und warum machen rechtsextreme Kreise das? Natürlich, um die Tat politisch zu nutzen, um die Stimmung durch Falschbehauptungen zu befeuern. Und ganz vorne dabei war einer, den wir gut kennen, der rechtsextreme Österreicher Martin Sellner, der unter anderem in seinem Telegram-Kanal zahlreiche Posts zum Magdeburg verfasst hat. Und noch bevor überhaupt irgendwelche Informationen öffentlich war, hat er schon eine Meinung dazu gehabt. Das lässt einen auf jeden Fall immer innehalten. Und eigentlich müsste man darüber nachdenken, dass er die gar nicht haben kann, weil er genauso wenig weiß. Viele AfD-SpitzenpolitikerInnen haben auch Videos verfasst, die ich mir auf X angeschaut habe, und haben ganz viel über Geflüchtete gesprochen. Im Zuge der Asylkrise 2015, 2016 sind so viele nach Deutschland gekommen. Das wäre unser eigentliches Problem. Dieses ganze Narrativ gegen den Islam und die Politik von Angela Merkel, das war so der Aufhänger von keiner hat die Kontrolle über dieses Land. Und wenn man sich das nun anguckt, dass dieser Täter aus einer ganz anderen Richtung kommt, aus einem Schema, das die AfD versucht hat überzustülpen, das einfach nicht passt, da sieht man, ja, wie schwierig es ist, Desinformation wieder einzufangen, vor allem auch, weil es ja nicht dabei geblieben ist, sondern immer mehr platziert worden ist, und dann kam es ja sogar auch noch zu einer Demonstration. Es war ein rechtsextremer Aufmarsch in Magdeburg. Die Junge Alternative hatte direkt am Freitagabend das schon angekündigt, eine Mahnwache, und hunderte Menschen haben sich dann am Samstag dort getroffen. Dabei waren Fahnen der Neonazi-Partei Die Heimat, früher war das die NPD, viele haben AfD-Kleidung getragen. Es gab Rufe wie "Wir sind das Volk", und auf Schildern stand "Das Blut klebt an euren Händen", neben den Farben der Ampel, "Schluss mit der Politik gegen das eigene Volk" und "Remigration jetzt". Da kann man sich jetzt an dieser Stelle fragen, es macht alles keinen Sinn und es passt alles nicht zusammen, aber natürlich wird genau das instrumentalisiert und auch emotionalisiert, und da müssen wir uns ganz, ganz vor in Acht nehmen. Es gab wirklich auf dieser Demonstration alle rechtsextremen Szenegrößen, die man nur kennt, die haben sich dort versammelt und Reden gehalten. Das war der Dortmunder Neonazi-Kar da, die Führungsfiguren waren da, bei der Heimat waren ganz viele dabei, sie haben sich zusammengeschlossen, sogar die Freien Sachsen sind gekommen, also ganz, ganz viel, und man sieht einfach daran, wie krass das ist und wie krass dieses Thema einfach polarisiert, und einzelne Teilnehmer wurden dann von Polizisten abgeführt. Ich möchte euch zum Schluss noch eine Botschaft mit auf den Weg geben. Lasst euch nicht von Rechtsextremen emotionalisieren. Sie haben gerade wieder nichts anderes vor, als Hass zu verbreiten und ihre Forderungen auf dem Rücken einer Tragödie durchzubringen. Es geht ihnen nie um die Menschen. Lasst uns an die Opfer denken, an die Hinterbliebenen, die Weihnachten, ihre Angehörigen und Freunde missen müssen.
Werbung.
Ihr hört gerade eine der letzten Folgen dieses Jahres, bevor wir in die Pause gehen. Und ich sag euch was, es gibt genau eine Sache, die ihr dieses Jahr unbedingt noch machen solltet, bevor das nächste Jahr startet und ihr euch fragt, ja, also eigentlich wollte ich das ja noch erledigen, und zwar euren Stromanbieter wechseln. Und zwar hin zu Naturstrom. Und das erzähle ich euch nicht einfach so, weil Naturstrom einer meiner liebsten Werbepartner ist, sondern auch, weil ich selber dort seit 10 Jahren Kundin bin und ich es einfach liebe. Es geht um 100% deutschen Ökostrom aus Sonne, Wind und Wasser. Und hinter diesen 100% Ökostrom, den es natürlich in höchster Qualität gibt, da steckt nämlich noch viel mehr, weil dadurch nämlich auch ganz viel gefördert wird. Mit jeder Kilowattstunde des Ökostromtarifs wird nämlich auch der Bau neuer Ökoenergieanlagen gefördert, und damit gibt es also eine dauerhaft zuverlässige Versorgung mit erneuerbarer Energie. Und ich finde es richtig gut, was für den Klimaschutz zu tun. Und vor allem so zum Jahreswechsel, wenn man sich überlegt, was man nächstes Jahr das besser machen könnte oder wo man der Natur ein bisschen mithelfen könnte, da ist Ökostrom doch eigentlich eine richtig gute Sache. Und wenn ihr euch jetzt denkt, oh, das ist bestimmt super anstrengend, so einen Stromtarif zu wechseln, ich sag euch was, das ist es gar nicht. Es dauert nur 5 Minuten. Ihr geht jetzt einfach auf die Webseite, die ihr in den Shownotes findet, füllt das Formular aus, sendet es ab und fertig. Naturstrom erledigt dann alle Formalitäten für euch. Auch die Kündigung beim bisherigen Anbieter. Und es gibt natürlich auch ein kleines Extra für euch. Wenn ihr jetzt auf naturstrom.de/informantin geht, dann könnt ihr euch 30 Euro Startguthaben für Naturstrom und Naturstrom Ökogas sichern. Also wechselt auch ihr jetzt zu sauberer Ökoenergie und vielleicht können wir uns dann demnächst darüber unterhalten, wenn ihr auch 10 Jahre dabei seid. Den Link und alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Ihr Lieben, das war's für diese Folge. Das Thema, das fasst uns alle an und das ist in Ordnung und wir müssen drüber sprechen. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass es diese Folge noch gab, auch wenn es einen Tag vor Weihnachten ist. Wir müssen informiert sein, wir müssen wissen, was passiert, vor allem, wenn wir auf das nächste Jahr blicken. Eigentlich hatte ich in dieser Folge geplant, dass wir so einen kleinen Vorblick machen, was 2025 alles auf uns zukommt. Das machen wir dann einfach, wenn das Jahr startet, denn es passiert ganz viel. Wir haben die Neuwahlen, wir haben viele kommunale Wahlen. Mein Buch kommt raus, wir haben so viele Themen. Trump wird als Präsident vereidigt am 20. Januar. Also wir starten direkt wieder rein. Wir nehmen uns jetzt eine Woche Verschnaufspause. Und ich möchte euch noch ein paar schöne Sachen mit auf den Weg geben. Und zwar ein paar Geschenkideen. Ich habe euch in den Shownotes 3 Ideen verlinkt. Die könnt ihr euch anschauen. Einmal ist es, dass ihr was spenden könnt, wenn ihr mögt, an Leave No One Behind, die sich ganz, ganz viel für Geflüchtete, für Menschen in Kriegsgebieten einsetzen und die gerade wirklich wichtige Projekte finanzieren müssen. Dann findet ihr dort den Tilda-Fonds gegen geschlechtsspezifische Gewalt. Da bin ich Gesellschafterin mit und das ist ein ganz wichtiges Projekt. Wir unterstützen nächstes Jahr über 100 Frauenberatungsstellen, dass sie Frauen in Not direkt helfen können. Dazu braucht es natürlich auch Geld und wenn ihr Lust habt, ist das auch eine schöne Geschenkidee. Ich kann euch meine Kinderbücher sehr, sehr ans Herz legen. Toni aus der Orangenkiste. Und sonst ist es, glaube ich, einfach nur wichtig, dass ihr euch eure Liebsten packt, sie in den Arm nehmt und ein richtig schönes Fest habt. Und auch an dieser Stelle, das finde ich auch immer ganz wichtig zu sagen, es ist nicht immer nur die eigene Familie, sondern es sind auch Freunde, die eure Wahlfamilie sein können, die das Fest für euch vielleicht zu etwas ganz Besonderem machen können. Nehmt diese Menschen in den Arm. Seid dankbar und haltet vielleicht einen Moment inne über diese Feiertage und dann hören wir uns im nächsten Jahr wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Und eine Sache passiert noch zum Schluss, wenn ihr soweit zugehört habt, seid ihr die Ersten. Ich verlinke es euch noch, ich habe mich eben spontan dazu entschieden, ich wollte es erst nächstes Jahr ankündigen, aber mein Buch ist vorbestellbar und ihr könnt eine persönliche Widmung bekommen, wenn ihr wollt. Dazu gibt es einen Link, auch in meinen Shownotes, da könnt ihr draufdrücken, eure Widmung reinschreiben, das Buch vorbestellen und Mitte Februar, genau vor den Wahlen, bekommt ihr dann mein Buch zu Besuch am rechten Rand, warum Menschen AfD wählen und ich habe es euch persönlich gewidmet. Ich wünsche euch ein wunderbares Fest, kommt gut rüber, wir hören uns am 3.1. wieder und jetzt sage ich's, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.